muss wieder auf Anhieb erfolgen.
Hm?
Das muss wieder unter Frost stellen. Wer soll das sein? Der nationale Finanzmarkt, der internationale Finanzgeber? Keine Ahnung. Meine zweite Frage ist, ich weiß nicht, ob das stimmt, sozusagen, oder.
Kannst du ein bisschen lauter reden?
Also du sagst, der Grund, du willst ja den Grund haben, den Grund, den will ich auch haben, den Grund für die Staatsschuldenkrise da, den Grund für diese Krise, was du vorher angefangen hast, den Grund für den ganzen Crash. Und da sagst du, der Grund ist, dass sie irgendwann beschlossen haben, oder dass die Kreditgeber, wo ich nicht weiß, wer das ist, irgendwann beschlossen haben, die kriegen kein Geld mehr. Mhm. Genau, und das bezweifle ich, weil dass die das irgendwann vollstreckt haben, das Urteil, okay, wir geben euch kein Geld mehr, das stimmt. Insofern ist das quasi das Vollstrecken des Urteils, ihr kriegt kein Geld mehr von uns.
Ein weiteres Geld mehr.
Aber ist das jetzt der Grund? Die selbst haben doch, also ich frage mich, ob der Grund nicht ein ganz anderer ist, der Grund, warum die zu so einem Urteil kommen, ist doch, dass die sagen, das lohnt sich nicht mehr. Warum lohnt sich das mehr? Naja, wir glauben nicht, dass da sozusagen noch ein Geschäft zu machen ist. Das ist also der Grund. Der Grund ist, da kann man kein Geschäft mehr machen. Und dann wird das quasi vollstreckt, okay, ich kriege kein Geld mehr. Aber mich stört sozusagen diese Formulierung, die kommt, der Grund sei der Beschluss, ihr kriegt kein Geld mehr. Nee, das ist der Beschluss, aber das ist doch nicht der Grund. Der Grund ist, da ist kein Geschäft.
Der Grund besteht darin, dass man sich im Euroverbund für relativ geringen Zinsen in Griechenland viel zu hoch verschulden konnte und dass die Gläubiger dieses Hausverlegungsprofil viel zu lange schleichen lassen und weil sie gedacht haben, im Zweifelsfall würde Griechenland doch rausgekauft. Bis gerade ist das ja auch geschehen, aber irgendwann muss natürlich die Reißleine gezogen werden. Und deshalb sagen natürlich die Gläubiger, es gibt doch keine Zinsen mehr, sondern auch Geld, was wir weiter einstecken werden, wir nie mehr sehen. So einfach ist die Schose. Wer sind die internationalen Kreditgeber? Ist auch ganz einfach, in der Regel sind das Banken und Versicherungen.
Lebensversicherung.
Also die Frage geht wirklich leicht zu beantworten, das ist so. Das sind die Banken, das sind die Versicherungen, das sind sonstige Geschäftssubjekte, deren Geschäft darin besteht, damit zu verdienen, dass sie die Macht des Geldes in Form von irgendwelchen Kreditformen, an welche die Geld brauchen, vergeben. Das ist mittlerweile global befreit, deswegen habe ich das international genannt. Das kann man nämlich in dieser schönen, modernen, kapitalistischen Welt von jedem Finanzstandort gegenüber jedem geschäftsfähigen Finanzsubjekt irgendwo auf der Welt betreiben. Man muss natürlich ein solches sein. Also kommt da wahrscheinlich nicht in diese Klasse. Zu dem anderen, wo du nachbohrst, da will ich mich schon noch hinarbeiten. Da hast du ja recht, dass ich da bislang eigentlich nur gesagt habe, an der Beurteilung lohnt sich die Geldanlage in so einer Wirtschaft, entscheidet sich das. Ich habe also ein bisschen mehr gesagt, als die entscheiden das. Aber du hast recht, bislang steht da lohnt. Und da wollte ich auch noch ein kleines bisschen was sagen. Ich wollte erstmal folgende Zusammenfassung machen, weil das eben diese Kombination ist. Diese griechische Notlage, die man da vorgeführt wird, die hat also so betrachtet einen doppelten Grund. Es ist die Euro-Ordnung und, das geht jetzt ein bisschen weiter in die Richtung, wo du nachbohrst, das ist ein, da ist die Frage, wie kam das zustande, Konkurrenzergebnis. Das da heißt, Griechenland ist keine Wachstumssphäre mehr, sondern eine einzige Krise. Ich muss, weil ich das nachher auch nochmal brauche, noch schnell was zu dieser Euro-Ordnung sagen. Ich will nämlich sagen, was ist eigentlich deren politökonomische Begründung oder Logik? Worum geht es dabei? Was ist denn da eigentlich eingerichtet zwischen diesen Euro-Staaten und dieser EZB gegenüber? Da ist was Bemerkenswertes eingerichtet. Ein Angebot für die Euro-Staaten mit einem wuchtigen Preis. Das Angebot heißt, die Nationen, die zu den Euro-Staaten gehören, die haben im Euro ein auf ganz Europa sich beziehendes Geld zur Verfügung und darauf können sie sich überhaupt verschulden an den internationalen Finanzmärkten.
Vollkommen nach Unsinn, was du da erzählst. Der Euro war ursprünglich dazu da, um Wechselkursschwankungen zwischen den einzelnen Währungen auszugleichen und Güter und Dienstleistungen in ganz Europa vergleichbar zu machen. Das war der Grund für den Euro. Also letztendlich, der Grund für den Krieg in Griechenland war beschrieben, letztendlich in der extrem hohen Verschuldungsmöglichkeit über den Euro. Hätte man ansonsten eine Einzelbewertung der griechischen Volkswirtschaft von Anfang an vorgenommen, hätten sie sich niemals für diese Koalition so hoch verschulden können.
Aber jetzt redest du auf deine Weise über genau das, was ich gesagt habe. Und was du als erstes gesagt hast, muss ich dir sagen, wenn es den Euro gibt, dann gibt es das von dir genannte währungsbedingte Vergleichsproblem von Preisen nicht mehr. Das ist dann nicht verbessert worden, wie deine etwas instrumentalistische Darstellung die Sache sagt, sondern abgeschafft worden.
Das nicht, dass es verbessert wurde, sondern es hat ja in 10 Jahren, auch in den ersten Jahren des Euro dazu geführt, dass Deutschland selber in eine Krise kam, aufgrund dieser Funktion. Das Geld floss in die Peripheriestaaten, zum Beispiel Griechenland und Spanien, wurde größtenteils verheizt. Es hat sich letztendlich nicht als nachhaltige Investition erwiesen und fehlte dann in Deutschland. Die deutschen Preise kamen auch ganz gewaltig unter Druck. Insofern waren ganz gewaltige Reformanstrengungen nötig, die unter anderem auch zur Agenda 2010 geführt haben.
Da kannst du mal sehen, was alles für Schweinereien an diesem einen Geld hängen. Also, ich komme gleich auf die Art und Weise, wie du das siehst, zu sprechen, weil der Stoff aber ein bisschen so seine Tücken hat. Erlaub mir 2 Zwischenschritte. Das ist schon so gewesen, die im Euro zusammengeschlossenen Staaten, die hatten damit eine Währung, ich glaube, da würdest du mir gar nicht widersprechen. Die stand zum Beispiel für Griechenland viel höher im Kurs an den internationalen Märkten als jemals vorher die Drachme. Und das war das Angebot an alle diese Euro-Staaten. Wenn sie Kredit brauchen, haben sie ein gutes Argument dafür, dass sie ihn kriegen. Das gute Argument heißt nämlich, wer in dieser Währung Kredit gibt, ist zumindest nach der Geldseite relativ sicher. Er wird in Euro bedient, in einer Währung bedient mit stabilen Aussichten. Das war das Angebot des Euro an die Euro-Staaten. Jetzt der Preis. Der Preis war die unhintergehbare Festlegung eines jeden Euro-Staates bei seinem Regieren darauf beschränkt zu sein, was ihm gelingt an Geld aus einem dann tatsächlich in der Nation zustande kommenden Wachstum auf dem Weg der Steuer zu ziehen und was ihm gelingt, mit den Wachstumsaussichten der Nation als Argument an Kredit zu mobilisieren, für den eigenen Haushalt. Darauf haben die sich verpflichtet und beschränkt. Das Verbot war, der Staat beschafft sich für sein Regieren bei seiner nationalen Bank Geld und verfügt damit über Geld auch in Lagen, wo es mit dem Wachstum nicht so gut läuft. Kann also aus politischer Geldfreiheit heraus das nationale Wirtschaftsleben wieder neu ankurbeln. Das ist dort die Festlegung, soll nicht sein. Und die politökonomische Leitlinie dabei war eben folgendes. Die, die den Euro in die Welt gesetzt haben, maßgeblich die deutsche Regierung, die wollte so etwas einrichten wie die Souveräne im Euroraum sollen dazu gezwungen sein, fürs Regieren nur solchen Kredit aufzunehmen, den sie in wachstumsträchtige Politik im Land stecken.
Aber eine Frage habe ich mal.
Ja?
Geldgeber oder Gläubiger wegen das Wissen, die so auf die Brust setzen und sagen, wenn ich dann direkt der Zins oder so gar nichts. Tatsache ist auch, dass Griechenland 30 Jahre versäumt hat, ein Staatswesen aufzubauen, die Finanzverwaltung für den Katast verändert, die den Staat das möglich gemacht hat, wieder aus Eigenmitteln zu finanzieren, und die dadurch selbst gezwungen hat, auf internationalen Geldmärkten die Kapital zu besorgen. Die Griechenland hat es geschafft, die Finanzverwaltung aufzubauen, unsere Steuern generieren können, nicht nur von den Reichen, von Reichen, die auf der Treppe steht, sondern auch von der Bevölkerung, die auch in vielen Bereichen überhaupt keine Steuern gezahlt hat. Die Steuermoral der Kinder ist außerordentlich negativ. Das heißt, alles nur auf das Kapital zu schieben, halte ich etwas verkürzt. Das stimmt natürlich, die Erschrecke nicht, aber ich finde es verkürzt. Die Hauptursache, dass Kinder in die Scheiße reingeraten ist, ist sicherlich der Euro, aber es hat auch sehr viel damit zu tun, dass die folgende Regierung, die Pasakt, die Neo-Deer, Demokratie es nicht geschafft haben, beziehungsweise die Oligarchen, die selbst gewählt haben, es nicht geschafft haben, ein Staatswesen aufzubauen, dass Griechenland nicht gezwungen war, die permanent für alle Institutionen Geld von internationalen Gläubigern geben lassen zu müssen.
Spiel mal einfach probehalber den Gedanken durch, ob das nun vielleicht eine Beurteilung der Lage in Griechenland vom jetzigen Standpunkt aus rückwärts ist. Jetzt, wo der griechischen Regierung beim Bezahlen der Schulden an den Internationalen Währungsfonds, ja sogar von ihren eigenen Finanzbeamten, das Geld ausgeht, kommen solche Experten daher und setzen die rückblickende Schlaumeierei in die Welt. Warum hat sich nicht Griechenland frühzeitig bei seinen Reichen mit schärferen Grundsteuereinrichtungen und mehr Finanzbeamten mehr Steuern besorgt? Das ist ganz was Eigenartiges, was da gesagt wird. Ich habe gestern mal wieder meine Ekel-Lieblingszeitung, die FAZ, aufgeschlagen.
Das ist nicht falsch. Hä? Auch wenn es rückblickend betrachtet wird, das ist doch deswegen nicht falsch.
Ja, ich will dir mal folgenden Tipp geben. Ich schlage gestern meine blöde Zeitung auf. Alle Arbeitgeberpräsidenten Deutschlands im Verbund pro soziale Marktwirtschaft machen so eine Anzeige in der Zeitung und verlangen Steuersenkung. Mhm, genau. Ist dir das nicht geläufig? Das ist zu den ersten Angeboten an wachstumsträchtige kapitalistische Unternehmenstätigkeit gehört. Denen zu versprechen, man würde ihn nicht mit kleinlichen Katasterregeln ins Geschäft reinregieren. Man würde sie nicht steuerlich so belasten, dass das zarte Pflänzlein Wachstum verwelkt und das scheue Reh sich schon wieder auf die Flucht macht. Das ist ganz eigentümlich. Übrigens dieselben ökonomischen Experten, die jetzt schimpfen, Griechenland hätte nie ein anständiges Steuerwesen aufgebaut. Das sind dieselben Vögel, die noch vor einem halben Jahr als Reformmaßnahmen in die Welt geblasen haben, man muss die Unternehmen von Vorschriften, von Steuern, von Bürokratie, von Behörden, von Staatslasten befreien. Jetzt, wo sie von denen Geld haben wollen, von den griechischen Regierenden, kommen wir nachher mal drauf zu sprechen, hochinteressanten Einfall, kassiert mehr Steuer, aber entlasst bitteschön auch mehr Steuerbeamte.
Aber Sie haben auch Ansprüche auf ungefähr 80 Milliarden Euro, die also an Steuern nicht gezahlt worden sind. Wie erklären Sie sich das denn? Oder ist das genau so, wie
das
kommt?
Das erklärt mir erstmal mit folgendem überhaupt nicht für Griechenland typischen, wie soll ich das nennen, Handwerksgeschick einer gewissen Klasse namens freier Unternehmer. Alles, was die nicht durch staatliche Zwang an den Staat abdrücken müssen, behandeln die ganz selbstverständlich als ihr wohlverdientes Eigentum, das der Ausweitung ihrer Bereicherungstätigkeit privater Art zu Gebote zu stehen hat. Und das können griechische Reeder ganz genauso wie der Herr Grillo von der Metallarbeitervereinigung in Deutschland. Und immerhin scheint auch das der Fall zu sein. 80 Milliarden Steuerausstand zahlt, sagen Sie jetzt, ich übernehme die einfach mal. Offenbar geht auch das, dass eine kapitalistische Bewirtschaftung des Landes eine ganze Nation Zug um Zug ruiniert, dabei auf dem Weg dahin die privat ermächtigten Eigentümer des Investierens und reicher werden, aber so viel verdienen, dass bloß der steuerliche Anteil, den sie nicht zahlen, 80 Milliarden ist.
Jeder elfte Grieche ist selbstständig.
Ja, da gibt es allerdings auch Sonne und solche. Da gibt es welche, denen bleibt nichts anderes übrig. Und die anderen, das sind die Selbstständigen, die sind deswegen selbstständig, weil sie andere für sich arbeiten lassen.
Man kann ja Einnahmen und Ausgabenseite nicht voneinander trennen. Wie erklärst du dir das eigentlich? Ich habe wirklich an die EU-Struktur hilft, wenn ich da richtig im Bilde bin, 140 Milliarden seit EU-Beitritt bekommen. Vom Gläubiger ungefähr 350 Milliarden. Letztendlich dieses Haftungsrisiko, was über den Rettungsfonds übernommen wurde, ist ungefähr 280 Milliarden für Griechenland. Bei 25 Milliarden tatsächlich der Haushaltshilfen war, der Rest ist an private Gläubiger, sprich Banken und Versicherungen gegangen. So, man kann doch wohl, wenn ich vorher keine Steuern eintreibe und ich will diesen Staatsapparat, der vollkommen ineffizient ist, unterhalten, denn ich habe keine Steuern eingetrieben, dann muss ich mir Geld leihen. Und letztendlich durch den Euroverbund und total im Chaos gelandet, weil ansonsten hätte ihm niemand in der Höhe zu den Konditionen Geld gegeben. Das eine lässt sich vom anderen nicht trennen. Anders als in anderen Ländern, wie zum Beispiel Irland, dort gab es in der Tat eine Bankenkrise, die den Staat und die Staatsverschuldung gewaltig hochgetrieben hat. Es ist in Griechenland eine knallharte Verschuldungskrise aufgrund einer kleptokratischen Elite. Zu dieser kleptokratischen Elite gehört auch dein Freund Varoufakis, der nämlich schon als Jugendlicher, ich habe ihn selbst noch einer dieser Hinten gesehen, im Schlepphaus von Herrn Papandreou umgereist ist, Andreas Papandreou, den ehemaligen charismatischen Ministerpräsidenten von Griechenland. Genau das sind die Leute, die Scheiße gebaut haben und die weiterhin Scheiße bauen werden. So einfach ist das.
Wie erklären ihr euch denn, oder ihr, dass sie trotz dieser inkriminierten Zustände, die ja, wie du sagst, nicht erst gestern zustande gekommen sind, eben auch das Geld gekriegt haben. Offensichtlich waren doch früher diese Zustände zumindest nicht störend für den Gedanken, ja, da lohnt sich tatsächlich eine griechische Staatsanleihe zu kaufen, in der Hoffnung oder in der Annahme auf griechisches Wachstum, was den Zins bedient. Wenn das so wäre, wie du sagst, dass das eine objektive Einschätzung ist, ja, aus diesem Staat kann nichts werden. Wie sind denn diese Schuldenberge überhaupt zustande gekommen?
Das ist ganz einfach, weil man nämlich davon ausging, dass es uns eine No-Paying-Out-Klausel, der im Maastricht-Vertrag gab, die Europäische Union, sprich also insbesondere natürlich der Euro-Staat, im Zweifelsfall doch eintreten. Und da hat man sich dann wohl erst ermächtigt.
Wer ist denn Mann?
Ich bin ja letztendlich ein Gläubiger, ging davon aus. Das hätte es nicht so weit geblieben. Also haben wir diese Ruhe mit der Kreditvergabe an Griechenland bis gestern verdient. Dann ist wohl deine Zusammenfassung,
Gänse haben das der ganze
verdient, weil sie nämlich ja einen ganz gewaltigen Teilausfall hatten von Rautenbau über 100 Milliarden. Sie haben sich das natürlich anders vorgestellt, aber das Spiel ist nur schief gegangen. deshalb gibt es nichts mehr. Und deshalb, wenn die Griechen doch so stolz sind, dann lass sie doch endlich ausreden. Man soll doch den internationalen Finanzmärkten ihren Stolz vorführen und soll sagen, jawohl, ihr leider von euch Kohle und dann werden wir doch so, wie das Spiel weitergeht. So ganz einfach.
Aber jetzt geht
mir... Das ist überhaupt nicht das Thema. Das geht auch nicht jemand. Warum halt so begreifende Unterschied zu dir? Was da Sache ist und nicht bei dem Standpunkt ein Unterschied zu dir. Ja, das ist auch ein
Also vielleicht muss man nochmal das Argument, was vom Referenten als erstes gesagt worden ist, als dieser Einwand kam, naja, das weiß man ja auch aus der Presse, die treiben ja immer ihre Steuern nicht ein. Und kein Wunder, so haben sie dann weitergemacht, dann mussten sie sich eben so elend verschulden, was die Gläubiger ja auch. Da meinen Sie, die haben sich da ein bisschen vertan, für profitlich gehalten haben. So, ich glaube, das Argument ist noch nicht richtig angekommen, dass man dieses vom Standpunkt des Staates, wo immer jetzt der Hinweis kommt, na das können sie nicht gut, die Griechen Staat machen, dass da das Steuern eintreiben bei denen, die Kapital investieren, immer die zwei Seiten hat. Man kann sagen, klar, der Staat hat eine Einnahme, wenn ich bei denen was abkassiere, von dem, was die an Erträgen haben. Er nimmt genauso, und das wird von hiesigen VWLern immer empfohlen, den Standpunkt ein, ja, wenn man denen so viel wegnimmt, dann investieren die ja nicht so viel und dann gibt es kein Wachstum. Also was denn nun? Also es ist offensichtlich, das wurde auch von vorne gesagt, im Moment so, weil man bei den Griechen jetzt noch abkassieren will, was aus diesem Bankrottenstaat rauszuholen ist. Da wird dauernd betont, und jetzt schröpfen sie nicht genug mit Steuern. Vorher ist genau gesagt worden, naja, die können das nicht richtig gut mit dem Staat machen, so kommt natürlich kein Wachstum zustande, wenn man Steuerpolitik nicht geschickt macht. So, also nur mal diese simple Lüge nochmal ausgeweist. Das Argument ist im Grunde gefallen. Das wird immer, wie es gerade Bedarf ist, gewendet, das Argument. Einmal wird gesagt, die haben nicht ordentlich Wachstum angeschoben, dazu muss man den Unternehmern Spielräume lassen. Und dann wird gesagt, naja, kein Wunder, dass sie verschuldet sind, weil sie haben die Unternehmer nicht genug geschwöpft. So, doch, was denn nun?
Man kann natürlich nicht eine Extremistenposition einnehmen.
Doch,
gerne. Ein Staat muss eine Steuerquote haben. Das ist natürlich das Beste. Und das Zweite ist, es ist natürlich richtig, dass man die Unternehmerkräfte auch gehandicapt hat. Die griechischen Märkte waren extrem abgeschottet. Es gibt dort jede Menge von Oligopolen, wo andere Wettbewerber nicht eintreten können. Das hat der Staat ganz klipp und klar verhindert durch seine Organisationsstruktur.
Nein, jetzt, das ist jetzt wirklich sachlich falsch, was Sie erzählen. Das ist sachlich falsch. Der Euromarkt, übrigens, das ist ein Argument von Ihnen vorhin, der Euromarkt besteht überhaupt da drin, im ganzen europäischen Raum die Konkurrenz der Unternehmen freizusetzen. Und zwar, das ist mein zweites Argument, freizusetzen. Griechenland ist im Binnenmarkt und Griechenland ist im Euro. Und das elementare Regelwerk, was dort gilt, ist die grenzüberschreitende Freiheit von Finanzunternehmen und von industriellen Unternehmen und von Handelsunternehmen, dort zu investieren, dort zu produzieren und dort zu kaufen und zu verkaufen, wo es sich ihrer Rechnung nach im Euroraum am meisten lohnt. So, genau das Umgekehrte, was Sie behaupten, ist dort eingerissen, ist dort institutionalisiert worden. Eine richtige Öffnung aller nationalen Märkte in Europa für einen durch Währungsschranken und durch geldpolitische Manipulationen der Staaten ungedämpften Wettbewerb der Unternehmen. Jetzt will ich mal die Antwort geben, wo ist denn das Geld geblieben? Also erstmal...
Eine Frage dazu. Die Ursprungsidee. Lass ihn mal hier reden.
Und du sagst, durch den Euro wurden die Märkte geöffnet und die Konkurrenz wurde erschöpft gefunden.
Ja.
Na, okay. Dann ist auch das, nach meinem Wissen, ein Grund mit dafür, dass Griechenland auch wirtschaftlich in die Schieflage geraten ist.
Richtig.
Weil Griechenland einfach nicht wettbewerbsfähig war, aufgrund mangelnder Produktivität. Und das war jahrzehntelang ausgeglichen worden durch den Mechanismus der, oder die Möglichkeit der Abwertung, die heute im Euro einfach nicht mehr gegeben ist. Das heißt, auf diesen Aspekt, wenn ich von dir ganz gerne mal erörtert haben, wie Griechenland eigentlich aus der Krise rauskommen soll oder könnte, in diesem Euromarkt, und das Wort Exit gefallen, wenn Griechenland keine Chance hat, wirtschaftlich innerhalb der Eurozone sich zu bauen.
Das wollte ich. Ich will, bevor wir gleich darüber reden, wie kommen die raus, geben wir uns mal noch ein bisschen Mühe zu erklären, wie kommen sie rein in diese Krise. Ja? Und das ist das zweite Argument. Das gehört nämlich auch zur Euroordnung dazu. Und da rein sind übrigens die Milliarden Fördergelder einerseits und andererseits die Kredite geflossen. Dass Griechenland zu einem Bestandteil des ungebremsten Wettbewerbs der europäischen und weltweiten Unternehmen wird, die nach ihren Rechnungen frei die Standortentscheidungen treffen, wo machen sie was. Und dieser Wettbewerb hat massiv stattgefunden. Es gehört nämlich zu den Schönheiten dieses Euroraums. Euro-Gemeinsamkeit heißt überhaupt nicht, dass die Nationen den Wettbewerb zwischen sich abschaffen. Euro-Gemeinschaftsraum heißt, dass sie den Wettbewerb zwischen sich, den dann die Unternehmen betreiben, ohne Wenn und Aber stattfinden lassen, dass es eine Standortkonkurrenz gibt. Eine Standortkonkurrenz gibt, die wird ausschließlich darüber entschieden, wo finden Unternehmen was lohnend. Da hat Griechenland investiert, das. Wir haben nie daran investiert, dass Leute sich ein flottes Leben machen können. Aber Straßen haben sie gebaut, lauter so ein Zeugs haben sie gemacht, haben da rein investiert, diese Schulden reingesteckt, dass Griechenland eine attraktive Anlagesphäre für europäische, überhaupt für Kapitalisten aller Länder wird. Und das sind sie geworden. Und jetzt passiert was. In diesem Standortwettbewerb ist damit, ich tue dort etwas, noch lange nicht entschieden, wo sich das lohnt. Griechenland ist nämlich kapitalistisch erschlossen worden. Das ist nicht mehr das Land der kleinen Olivenbauern und so weiter. Das ist kapitalistisch erschlossen worden. Es ist ein gewaltiges Geschäft gemacht worden mit Griechenland. Und die Geschäftsergebnisse sind allerdings, und das ist gar kein Wunder, sondern so geht Konkurrenz, eben nicht auf dem Standort Griechenland angefallen, sondern zum Beispiel in den gewaltigen Positivbilanzen deutscher Unternehmen. Die haben schon bei der Erschließung des Landes für Kapitalismus ordentlich verdient. Wer bauten die Straßen, wer bauten die Flughäfen, wer bauten die neuen Schnellbahnstrecken? Ja, da gibt es einschlägige Bekannte, Hochtief, Wilfinger und Co. und so weiter. In deren Geschäftsbilanzen und dadurch auf dem Standort Deutschland, vielleicht auch Österreich, da sind die Geschäftserträge angefallen, die unter Benutzung des freien Marktes in Griechenland erwirtschaftet wurden. Und die Kehrseite davon, so spielt Konkurrenz nun mal. Jedes Geschäft, das Hochtief gemacht hat, jedes Handelsgeschäft, das Lidl gemacht hat in Griechenland, jedes Geschäft, das eine deutsche Bank mit der Finanzierung solcher Geschäfte gemacht hat, war das Verdrängen von Geschäften von Unternehmen mit Standort Griechenland. Das hat den Einzelhandel platt gemacht in Griechenland, das hat dortige Bauindustrie platt gemacht in Griechenland und so weiter. Jetzt ist die Frage, die Sie aufgeworfen haben, wo sind denn die vielen Milliarden gelandet? Die sind tatsächlich wo gelandet? Die sind in dieser bombigen europäischen Gewinnerbilanz deutscher Unternehmen und damit des deutschen Wachstums gelandet. Und das Griechenland, ich mache jetzt mal die kurze Gegendarstellung zu Ihrer Überlegung, und dass Griechenland darüber immer mehr Kreditbedarf bekommen hat, weil die Kosten für die Erschließung und Verwaltung des Landes sind angefallen, ohne dass die Erträge der Erschließung und Verwaltung in Griechenland angefallen sind, die sind nämlich in Deutschland angefallen. Moment, an dieser Staatsverschuldung haben auch noch welche verdient. Das sind nämlich genau die deutschen Kreditinstitute und die internationalen Kreditinstitute, die mit der Überlegung von ihm eingestiegen sind in das Geschäft. Er hat gesagt, das weiß man doch von kleinen Mann, wenn man geschäftlich keine Aussichten zu bieten hat, kriegt man keinen Kredit. Banken geben einem nur Kredit, wenn sie meinen, sie können da an einer Geldquelle mitverdienen. Ja, und die Geldquelle war Griechenland. Und sie haben auch dran verdient, und der Schuldenschnitt, auf den sie angespielt haben, hat ja diesen schönen Namen Haircut. Ja. Haircut meint übrigens, man schneidet die Haare so kurz, dass sie wieder gut sitzen. Ein Schuldenschnitt ist das Bereinigen einer aufgelaufenen Schuld um die Posten, die nicht mehr bedienbar sind, damit die anderen bedient werden. Kurze Gegendarstellung.
So, das Zweite ist, relativ viele dieser Anleihen Griechenlands wurden ja von griechischen Banken und denen auf Zypern gehalten, sonst wären die ja gar nicht in diese Schwierigkeiten gekommen. So, also insofern haben die natürlich auch selber ganz kräftig mitgedient. Die griechischen Kleptokraten auch natürlich. Dass auch deutsche Unternehmen dabei waren, auch mit Bestechungen und so weiter, auch die Rüstungsindustrie, das müssen wir nicht weiter erörtern, denen ist auch gut. Bei Großen hat ja Kohle. Wenn diese Objekte vernünftige Emissionsobjekte gewesen wären, die den Ertrag abwerfen, dann hätte auch die gesamte griechische Gesellschaft davon profitiert, hat sie aber nicht, weil der Großteil der Kohle in dunklen Kanälen verschwunden ist.
Jetzt überleg doch mal, wenn da jemand so viel Kredit gibt, ja, und die Kleptokraten stecken da so viel ein, wieso ist dann auf einmal die EZB und wieso ist auf einmal die IWF diejenigen, die da auf 320 Milliarden Schulden pochen? Wenn du sagst, die griechischen Banken hätten ja auch so viel daran verdient. Diese Summen müssen auf jeden Fall mal von europäischen Institutionen zwecks Entwicklung Griechenlands, wo wir aus zwecks sich verdienen an Griechenland, ausgegeben worden sein. Ich weiß nicht, ob irgendeine zyprische Bank auch nur annähernd an diese Summen rankommt. Du kannst nicht einfach sagen, dieses Argument zählt nicht, weil griechische Banken auch ihr Geschäft gemacht hätten in einem Umfang X.
Warum du spielst das Ding dann auch aus? Steht, das hat etwas mit den sogenannten Tagezahlen zu tun, weil nämlich relativ viele Güter und Dienstleistungen, die Griechenland bekommen hat, die sind letztendlich über die EZB erstmal bezahlt worden, sind aber noch nicht real von der griechischen Volkswirtschaft als solch bezahlt worden. Und insofern muss man nämlich auch das immer in das Ausfallrisiko mit einbeziehen. Und letztendlich im Grunde genommen ist folgender Paradoxon über die extremen Handelsbilanzüberschüsse Deutschlands entstanden. Das ist auch ein interessanter Aspekt. Dass nämlich sozusagen die deutsche Wirtschaft ihren eigenen Exportüberschuss selber finanziert, das ist ein wahnsinnig richtig, äußerst gefährlich.
Immerhin gibt es ihn jetzt wenigstens und wird von Ihnen nicht mehr bestritten. Jetzt gibt es also immerhin diesen deutschen Exportüberschuss und der steht eben für folgendes Ergebnis. Das Ergebnis heißt, wenn alle Euro-Staaten sich verschulden, da hat übrigens Deutschland in der Summe ein Vielfaches an Verschuldung gegenüber Griechenland. Da kommt Griechenland mehr so in der Größenordnung eines deutschen Bundeslandes vor. Ich habe aber in der Summe gesagt und nicht im Prozent. So, wenn alle Euro-Staaten sich dafür verschulden, um ihren Kapitalismus auf Wachstum zu trimmen, und dann kommt es zu der Konkurrenz der Unternehmen um dieses Wachstum. Und dann stellt sich ein Konkurrenzergebnis ein, die Erträge dieses Wachstums fallen bei den einen Staaten, Deutschland, Frankreich und so weiter, in deren Unternehmen und Banken an. Und die Vorfinanzierung bleibt bei einem anderen Staat stehen, bei dem es nicht zu nationalem Wachstum, sondern zu Dekapitalisierung, Deindustrialisierung und Arbeitslosigkeit dabei wird. Dann hat man folgendes Ergebnis. Die Schulden Deutschlands lohnen sich für dieses Land, nicht für unser eins, aber für dieses Land, lohnen sich dahingehend, dass dadurch tatsächlich ein vergrößertes Wachstum des kapitalistischen Geschäfts in allen Branchen zustande kommt, während auf der anderen Seite bei einem Staat wie Griechenland nur noch eins wächst. Und das sind die Schulden. Und dann kommt, Moment, eine Schlussfolgerung. Dann kommt, wenn das Ergebnis der Konkurrenz eingetreten ist, dann kommen so kluge Leute daher und sagen nicht etwa, tja, so geht Konkurrenz, sondern sagen, von hinten herein, hätten die Griechen doch erst gar nicht von Anfang an so viele Schulden gemacht, um damit über ihre Verhältnisse zu leben. Also jetzt, wo klar ist, die Schulden haben sich für Griechenland nicht gelohnt, kommen die Schlauberger daher und drehen alles auf den Kopf und erklären, dass Schulden machen für den Ausgangspunkt, dass sie sich nicht lohnen. Dabei ist es umgekehrt. Es geht noch, ich bin in Punkt 1.3, keine Sorge.
Ich meine, was wir jetzt über internationale Konkurrenz, Wettbewerbsfähigkeit, ich meine, das haben wir so als Kapitalismus ist, dass beim Kapitalismus Länder und Völker zerstört werden, dass das Blut zerstört wird, dass Länder, die wirtschaftlich nicht so stark sind, zum Beispiel in Europa, in Deutschland, dass die darunter leiden, dass die hohe Arbeitslosigkeiten haben, dass Industrien in anderen Ländern zerstört werden, aufgrund internationaler Wettbewerbsfähigkeit, das ist doch die Grundlage jeder Kapitalismuskritik, Kapitalismusdebatte. Und das ist mir heute Abend ein bisschen im Vordergrund stehen, reden wir über internationalen Wettbewerb und sagen die armen Griechen. Dann sage ich, die armen Afrikaner, die vom Kapitalismus die Küste leer gefischt bekommen. Dann sage ich, die Länder der dritten Welt, vom Kapitalismus ausgebeutet worden ist, jedes Jahr. Dann sage ich, der Kapitalismus, der in Europa Länder und Menschen innen stürzt. Das ist das Thema. Heute Abend Kapitalismus zerstört Länder, Menschen, Natur und Ressourcen. Das ist doch evident, das weiß doch jeder hier im Saal.
Fast jeder.
Muss doch noch ein paar Worte diskutiert werden.
Also so allgemein und so weit habe ich meinen Vortrag nicht angelegt. Könnte ich auch.
Nein,
ja. Jetzt habe ich, aber nein, ich will wirklich mal sagen, auf was ich als wirklich einen Ausschnitt davon, auf einen engeren Befund will ich erstmal hinaus. Und der Befund, auf den ich hinaus will, der gehört zu diesem Thema, der Streit um die sogenannte Rettung Griechenlands, was man da über die Verhältnisse von Kredit, Geld und Macht in Europa rauskriegt. Da komme ich jetzt zu einem engeren Befund. Dieses Konkurrenzergebnis im Euro, das ich gesagt habe, und damit mache ich dann auch meinen ersten Teil erstmal zu, das erschöpft sich dann gar nicht da drin, dass es da einen Staat Griechenland als Wachstumsverlierer und einen Staat Deutschland als Wachstumsgewinner gibt. In Europa passiert dann noch was anderes. In Europa, in diesem Euroraum, entscheidet sich darüber, wem der Euro, welcher Nation der Euro überhaupt als Mittel zur Verfügung steht. Das ist das Erste, was hinzutritt. Über diese Konkurrenz hat sich entschieden. Jetzt ist Deutschland der Staat im Euro. Ja, für den ist diese Währung wirklich ökonomische, dem Staat zur Verfügung stehende Macht. Deutschland kriegt mittlerweile Kredit auf der Welt zu Nullzinsen. Deutschland hat also die Kreditmacht, die der Euro allen Euro-Staaten in Aussicht gestellt hat, gewissermaßen für sich, sagen wir mal, ein bisschen monopolisiert, verfügt jetzt wirklich über die politökonomische Potenz, dauernd noch mehr tun zu können für Wachstum in Deutschland, für das Wachstum deutscher Unternehmen in Europa, für das Wachstum deutscher Unternehmen auf der ganzen Welt. Und die Kehrseite dieser wirklich zu einer Entscheidung geführten Frage, wem steht der Euro überhaupt zur Verfügung, ist dieses Griechenland. Allen Ernstes eine Nation, wo sogar die politische Hoheit im Euro glattweg in Finanznot gerät, nicht zahlen kann. Und damit ist das Kapitel immer noch nicht fertig, was da alles angerichtet worden ist, was da jetzt der Bestand ist. Das Zweite, was daraus folgt, ist nämlich, es ist gar nicht bloß ein entschiedenes Konkurrenzverhältnis, sondern dieses entschiedene Konkurrenzverhältnis führt zwischen den Staaten, zwischen Deutschland und Griechenland, vermittelt über diese Troika-Institution, zwischen souveränen Staaten zu einem Verhältnis von Gläubiger und Schuldner.
Das ist doch nichts Ungewöhnliches. Japan und China sind die Gläubiger der Vereinigten Staaten in erheblichem Umfang. Das sind natürlich die Vereinigten Staaten und als extrem verdienter Gläubiger haben natürlich auch gegenüber dem Schuldner, gegenüber dem Gläubiger eine ganz andere Macht. Und das Zweite ist, hier werden einfach Dinge miteinander vermengt, die so nicht stimmen. Deutschland hat in den ersten 10 Jahren des Euro gewaltig verloren. Die Folge war die Agenda 2010. Erst im Laufe der Krise hat sich das Verhältnis geändert.
Also eine Folge war die Agenda 2010 nicht, sondern eine mit gewaltiger politischer Macht durchgesetzte Verarmung der Leute, die auf Lohnarbeit angewiesen sind. Und damit wurden sie in der Tat zu der Manövriermasse eines solchen Konkurrenzkampfes der deutschen Kapitale in Europa gemacht, deren Ergebnis man jetzt vorliegen hat. Das ist nämlich die Rolle, wie die Völker wirklich in solchen Affären vorkommen.
Ich will nochmal eben hier zu diesem grundsätzlich zu diesem Fehler was sagen, was hier schon ein paar Mal verlautet ist, von wegen fehlende Rezepte oder fehlender Reformwille von Griechenland. Was du mir erzählt hast, das soll ja sein, eine Kritik daran, wie auf der Grundlage dieser freigesetzten innereuropäischen Konkurrenz und im Verhältnis zu den europäisierten und internationalen Schuldenwirtschaft, wie hier ein Land wie Griechenland alles als Material herzurichten hat, genau dafür, für diese freigesetzte Konkurrenz und die Dienerschaft an internationale Finanzkapital. Und der Fehler, der hier gelaufen ist, von mehreren Vermeldungen, ist, dass sich das gerade umgekehrt positiv auf diese Konkurrenznotwendigkeiten im Euroraum bezogen wird. Und gemessen daran hätte Griechenland versagt, von wegen vorhinein oder im Nachhinein fehlende erfolgreiche Rezepte beziehungsweise im Zuge der Krisendurchführung in Griechenland fehlende Reformanstrengungen, um genau den Konkurrenznotwendigkeiten irgendwie gerecht zu werden, die du gerade kritisiert hast.
Ja, da will ich mal zu dem Stichwort Rezept was sagen. Das ist wirklich ein schwerer Fehler. Im Nachhinein ist es immer so plausibel zu sagen, hätte Griechenland wäre. Aber zu behaupten, das wäre ein Rezept, das hat was von Größenwahn. Im Kapitalismus, in dieser Gesellschaft der erbitterten Konkurrenz von Privatunternehmen, der erbitterten Konkurrenz von Finanzunternehmen mit produktiven Unternehmen, der erbitterten Konkurrenz von nationalen Standorten darum, wo setzt das Kapital am vergleichbar größten drauf, da wird es reicher. In so einer Wirtschaftsordnung zu sagen, ja, warum hat Griechenland sich eigentlich nicht an das Rezept gehalten, erfolgreicher zu sein? das hat was von Angeberei. Vielleicht ist es der Geist, den man pflegen kann, um mal den Versuch mit einem Hedgefonds zu machen. Wenn das stimmen täte, müsste man ja glattweg den kapitalistischen Erfolg nicht nur von Unternehmen, sondern ganzen Nationen planen können. Wenn man es richtig macht, das ist dieser wunderbare Kunstgriff, der hat sowas von, der ist sowas von unpassend auf diese Produktionsweise, zu sagen, man muss immer in das investieren, was sich hinterher garantiert lohnt. Mach mal. Also ich beteilige mich dann an den Erträgen.
Ich will noch einen Satz noch dazu sagen. Das ist diese Klugscheißerei des Sachverständigenrats. Der weiß es nachher oft immer besser. Und die Fortschritte auch heute Abend nochmal zu beobachten. In dieser Wirtschaftsordnung, die aus Konkurrenz besteht und Sachen notwendig Verlierer und Gewinner kennt, den Verlierer zu einem zu machen, der selber Schuld hat. Das kann man in ganz diversen Zeug machen. Er hat es nicht kapiert, er hat zu viel, er hat zu wenig oder er ist Grieche. Und der Übergang was heißt das denn nun mal? Kapitalisten sind Kapitalisten, seit wann gibt es denn griechische Kapitalisten und deutsche Kapitalisten? Die Rechnungsweise heißt wohl immer noch GG-Strich. Aber nachher zu sagen, die kein Erfolg gehabt hat in der Konkurrenz. An dem muss irgendwas dran sein, was nicht koscher ist. Es ist nichts anderes als die Ehrenrettung einer Wirtschaftsordnung, wo man die Ehrenrettung so haben will, dass es dort Verlierer gibt. Und sei es Kapitalisten oder ganze Völker, das muss immer an denen liegen. Aber ja, in der Wirtschaftsordnung. Ja.
In der Ordnung gibt es notwendigerweise Gewinner und Verlierer. Das ist ein System der kreativen Zerstörung.
Aber es gibt ja andere Beispiele. Wenn man Südkorea nimmt, das sind Gewinner. Wenn man Singapur nimmt, das sind Gewinner. Die haben es besser gemacht.
Sie sind so lange Gewinner, bis sie verlieren.
Gerade für das S.
Ich würde das hier einfach festhalten und dann eine Anschlussfrage stellen, weil dann ist es einfach eben. Ich gehe zu, wie ich kann, das ist gut.
Genau.
Ich würde jetzt festhalten, du hast angefangen zu sagen, und ich muss das jetzt auch zugegeben, die Griechen sind selbst schuld. Du hast gesagt, Herr Thomaren, die Kinder sind im Staat nicht her.
Die Griechen habe ich damit gemeint.
Griechen.
Die Eliten.
Die Griechen, okay. Ja. Die sind schuld, das sagen Herr Thomane, der Staat würde das mit der Steuereinnahme nicht hinkriegen und überhaupt irgendwie das dann mit dem Wachstum nicht hinkriegen. Also, das läuft immer darauf hinaus, wir haben das nicht gebacken gekriegt also die sind schuld. Dann hast du zum Schluss gegen Ende, also und du hast damit ja immer abgestritten, das was der Referent gesagt hat, dass das was quasi mit dem Verdrängungswettbewerb zu tun hat, mit der Konkurrenz, dass jemand auch gewinnt, dass jemand damit ein Geschäft gemacht hat und dass das quasi so ein Vorteil von jemand war, der sich da durchgesetzt hat. Was ist quasi, das habe ich nicht verstanden.
Das war kein Geschäft, weil ich sag mal, den Wert hat, war das Geschäft ja dann ein Niedergeschäft. Zwischenzeitlich war es für ganz bestimmte Unternehmen und Leute eingestellt.
Zum Schluss hast du dann gesagt, hast du selbst auch den Export, sozusagen den Export, Erfolg Deutschlands hingewiesen, dass sie sozusagen einen wahnsinnigen Exportüberschuss gemacht haben in dieser Zeit. Und jetzt hast du zum Schluss selbst gesagt,
das meine ich aber global.
Da muss ich auch was ausdenken, weil sonst ist es schwierig, die Gedanken zu Ende zu bringen. Ich habe die auch versucht, die ganze Zeit zu hören. Also, du hast dann selbst gesagt, dass Deutschland quasi diesen Export erfolgreich auch mal angefahren hat. Und jetzt hast du zum Schluss selbst gesagt, dass es notwendigerweise die Gewinner und Verlierer gibt. Ja, wenn das so ist, dass es notwendigerweise so ist, dann stimmt der Anfang einfach nicht mehr, dass du selbst
schuld sind, sozusagen, die wir selbst verkauft haben. Denn dann kannst du sozusagen, dann ist das Ergebnis, das Ergebnis steht ja dann quasi fest. Es gibt Notwendige von Anfang an. Nein, nicht der gewinnt, es steht nicht fest, wer gewinnt, sondern wer verliert, aber dass jemand verliert und dass jemand gewinnt, steht fest. Also, das ist keine, genau. Ja, aber dann stimmt der Anfang nicht mehr. Dann stimmt der Anfang nicht mehr, dass du sagst, die hätten das da alles selbst verbaselt.
Richtig.
Ganz einfach, das widerspricht sich einfach. Ich will aber festhalten, dass das widerspricht. Ja, nicht
genau widerlegt.
Ja. Ganz gerne noch antworten. Ja. Das
ist doch nicht selber. Das kostet den Griff gehalten. Wenn das ja eine Verwaltung gehabt hat, die einfach wollte, dass sie einschieben haben.
Einer zu den Seiten, bitte.
Okay, aber wenn wir diese Debatte mal
beenden, die sich insgesamt lohnen, dann hätte es sogar nicht zu einer Win-Win-Situation führen.
Ja, warum denn nicht? Die müssen dann nur alles richtig machen, schon klappt es. Du kannst den Gewinner sagen, es gibt Gewinner und Verlierer notwendigerweise. Oder du kannst zu jedem Verlierer sagen, hättest du alles richtig gemacht, dann hätten wir eine globale Win-Win-Situation. Aber entweder geht eines, gibt es Verlierer.
Weil weltweit gibt es keine EU-Strukturhilfe. Ich habe nicht gesagt, bekommen in der ähnlichen Marke.
Du hast gesagt, Konkurrenz in der EU erzeugt Verlierer. Ja, dann sagst du, hätten die Verlierer alles richtig gemacht, wäre es keine Verlierer. Was heißt das? Jemand anders hätte verloren. Ja, und die dann verloren haben, haben die das alles richtig gemacht? Ja, unmöglich. Du rettest das Prinzip mit der Konkurrenz. Rettest du immer, wenn gleichzeitig sagst du, es gibt Verlierer und gleichzeitig sagst du, die hätten aber nicht sein müssen. Das ist doch Wahnsinn.
Nochmal hier vorne gibt es jetzt noch einen Beitrag.
Vielleicht kann man ja mal wegkommen von der Feststellung, dass es Gewinner und Verlierer gibt. Immerhin ist Exportüberschuss ein Zweck deutscher Wirtschaftsförderung. Immerhin ist Aufbau von Unternehmen, die so groß werden, dass sie in der Lage sind, in der ganzen Welt zu investieren, ein Zweck der staatlichen Standortpolitik. Es ist doch nicht so, dass sich Gewinner und Verlierer einfach einstellen, sondern dass die Gewinnerposition Deutschlands im Euromarkt ein von der deutschen Politik eine erfolgreich durchgesetzte Zielsetzung ist. Und die ganze Argumentation, die sagt, im Nachhinein müsste man sich das so vorstellen, dass die Verlierer schuld sind, die leugnet einfach, dass da die Gegensätze, die da unterwegs sind, die Gegensätze des Gewinnerseinwollens, weil daraus ja gerade die Kreditmacht des Staates erwächst. Deswegen kommt man dann auch dazu, die gleichen Maßnahmen der Berücksichtigung der Kapitalrechnung, wenn sie erfolgreich sind, als geschickte Steuerpolitik zu kennzeichnen und wenn sie nicht von Erfolg gekennzeichnet sind, zu kennzeichnen als Wirkung einer nicht gut funktionierende Herrscherklicke. Weil man unbedingt einerseits sagen will, natürlich ist es eine völlig berechtigte und gute Zielsetzung, wenn ein Staat für sich und seinen Standort in der Weltmarktkonkurrenz gewinnen will und gleichzeitig nicht zugeben mag, dass dann auf der anderen Seite aber auch solche Resultate gewolltermaßen zustande kommen, wie sie jetzt in Griechenland eingetreten sind und nicht bloß als Wirkung, die eigentlich keiner gewollt hat.
Dazu vielleicht nochmal.
Dass Deutschland das gewollt habe, dass das unbedingt.
Wer einen Exportüberschuss will, der will, dass woanders ein Exportdefizit anfällt. Was soll er denn sonst wollen? Das ist doch ein Unsinn.
Nein, ich bin nur dabei, dass dieser Exportüberschuss zum Teil äußerst günstig ist.
Ja, da komme ich noch drauf zu sprechen, was aus der Gläubiger-Schuldner-Position alles wird. Tatsächlich gibt es sie nämlich zwischen Deutschland und Griechenland, ja.
Ich wollte noch sagen, dieser Hinweis auf Konkurrenz produziert Sieger und Verlierer ist eine langweilige Feststellung. Ja. Die steht in jedem Wirtschaftsteil drin. Die Frage ist doch, wodurch wird jemand ein Gewinner? Was sind eigentlich die eingesetzten nationalen Mittel, dass zum Beispiel Deutschland ein Gewinnerstaat ist? Und da ist vorhin schon darauf gesetzt worden, das war in der Tat ein staatliches Projekt. Staatlicher Wille war es, die Agenda 2010 so zu installieren, dass hier eine Produktivität in Deutschland den Standort beherrscht, der gegenüber den übrigen europäischen Staaten einen großen Vorteil gebracht hat. Und diese Produktivitätssteigerung hieß hierzulande Niedriglohnsektor mit allen anderen Abteilungen. Das heißt, der Erfolg in der Konkurrenz heißt immer, wie kriegt ein Staat es hin, die nationale Arbeiterklasse in allen Abteilungen des Kapitalismus so auf einen Lohn so zu verpflichten, dass der einen optimalen Gewinn erwirtschaftet. Und das war zugleich auch der Punkt, der vorhin angesprochen worden ist, das war zugleich auch der Punkt, warum diese viel produktiveren nationalen Kapitale in Griechenland dort die einheimische Industrie richtig in den Ruin getrieben haben. Das, was es dort an Ökonomie gab, konnte mit dem Produktivitätsvorsprung vor allen Dingen des deutschen Kapitals überhaupt nicht mehr mithalten. Das hat dazu geführt, dass nicht nur im agrarischen Bereich, sondern im kleinindustriellen Bereich, in den Hafenindustrien und so weiter, tatsächlich Leute massenhaft entlassen worden sind. Das heißt wiederum, dass dort nationale Nachfrage nicht mehr existierte. Das wiederum hieß, dass das auswärtige Kapital, dass sein Kapitalexport zurückgezogen hat. Da war nichts mehr zu holen. Das ist der Punkt, nochmal zu sagen, Deutschland hat mit seiner Standortpolitik, vor allen Dingen durch die rot-grüne Koalition, es geschafft, sich einen nationalen Produktivitätsvorsprung in Europa zu erarbeiten, auf Kosten der nationalen Arbeiterklasse, der im Ruin für alle anderen europäischen, vor allen Dingen Griechen, für das gesamte griechische Volk bedeutet hat. Da muss man einfach mal festhalten, um zu sagen, es gibt Verlierer und Sieger, ist wirklich die albernste und langweiligste Feststellung. Ich bin übrigens jetzt dafür, also es würde mich interessieren, was eigentlich der Zweck jetzt der ganzen
Zweck der Rettung ist.
Du hast angefangen und gesagt, die These mit der Hilfe für Griechenland sei eine Fehlurteil. Ja, worum geht es denn da bei der Hilfe?
Dazu will ich eigentlich mit dem letzten Punkt von diesem Teil, was ist da eigentlich zustande gekommen? Auch noch in dem Gesichtspunkt, da ist was ganz anderes zustande gekommen als bloß ein Verhältnis von Gewinner und Verlierer beim Wachstum. Damit will ich eigentlich wieder einsteigen. Was ich so extrem ärgerlich an diesen Schuldtheorien finde, ist, wozu sind es eigentlich Theorien? Der Zustand, der jetzt fertig ist, ist, und das ist das Ergebnis dieser Runde Konkurrenz im Euro. Das Betreiben von Regieren in Griechenland, also richtig überhaupt das hoheitliche Handeln dort, ist über diese Runde Konkurrenz zu einer Frage der Kreditgewährung durch Deutschland geworden. Es ist eine Sorte von Abhängigkeit, die da zwischen den Staaten hergestellt ist, die sucht seinesgleichen. Dazu mal den Einstieg, was machen Sie denn da? Lese ich wieder so ein Politikerzitat vor, das ich eigentlich ganz aufschlussreich finde. Einerseits durchaus auch wieder, die moralische Gangart anbelangt, andererseits aber auch das, was die damit zu Protokoll geben. Der Kauder sagt gegen diese Beschwerde Griechenlands, bei uns ist doch souverän gewählt worden, jetzt haben wir doch das Sagen. Da sagt er, auch in anderen Ländern wird gewählt. Auch dort müssen sich Regierungen an Abmachungen der Vorgängerregierungen halten. Man kann nicht einfach alles über den Haufen werfen. Zur Erinnerung, wir brauchen kein Geld von den Griechen. Wenn ein Unternehmer kurz vor dem Konkurs steht, kann er seiner Bank auch nicht die Bedingungen für die Rettung diktieren. Er muss auf seinen Kreditgeber zugehen und kann nicht ständig einseitige Forderungen stellen. Er muss auch ein Geschäftsmodell präsentieren, wie sein Unternehmen gesunden kann. Das müssen auch die Griechen. Darauf warten aber bislang alle in Europa vergeblich. Der Zusammenhalt Europas ist auch ein hoher Wert. Es muss aber ein Europa sein, in dem man sich mit Respekt begegnet und an die Regeln hält. Einerseits ist es so richtig die Gehässigkeit eines Führungspolitikers einer Herrennation, wie der da loslegt. Und so ist auch der Satz einerseits gemeint. Wir brauchen von den Griechen kein Geld, sondern die von uns, meint er. Weil es ist richtig, das Festklopfen, es ist dazu gebracht, dass das Regieren und das Funktionieren dieses ganzen Landes Griechenland eine abhängige Variable davon ist, was wir denen genehmigen. Aber ich will mal richtig diesen Satz anders mir vorknöpfen und darüber in die Geschichte reinkommen, was wird da eigentlich gemacht und was hat das für einen Zweck. Was ist denn, wenn daran auch wieder etwas Wahrheitsgemäßes zu Protokoll gegeben wird, worum es bei der Euro-Retterei mittlerweile geht? Wenn der sagt, wir brauchen von den Griechen kein Geld. Nehmen wir es doch mal so, vielleicht ist es die Auskunft darüber, da geht es auch tatsächlich nicht im engen Sinn darum, sich an Griechenland weiterhin zu bereichern, sondern dann machen die da was anderes. Das Erste, was solche Stellungnahmen einem so nochmal richtig klar machen, ist, hinter diesen da Verlangten, man hält sich an die Regeln der Schuldenbedienung. Wenn das Politiker sagen, dann weisen sie einen auf etwas Wichtiges hin. Nämlich, dass hinter solchen Euro-Regeln des Schuldendienstes eben gar nicht bloß wirtschaftliche Zwänge von diesen Märkten und so weiter stehen. Sondern dann outen sie sich regelrecht als das politische Gewaltsubjekt, das für diese Verhältnisse mit der politischen Gewalt, die sie haben und verwalten, einsteht. Dann outen sie richtig den Zusammenhang, die griechischen Staatsschulden, die sind jetzt politische Macht der Gläubigerstaaten, also dieses Deutschlands und der Troika, gegenüber diesem souveränen Staat Griechenland. Man kann auch übrigens sagen, wie das sozusagen finanztechnisch hergestellt worden ist. Es ist nämlich die schöne Wirkung dieses 2010 gemachten Umschuldungsprogramms, mit dem in der Tat Griechenland vor dem Erklären eines internationalen Staatsbankrotts gerettet worden ist. Was ist da gemacht worden? Ja, da ist mit einem Schnitt sind die privaten Gläubiger Griechenlands ausgezahlt worden. Die konnten dann einen Strich unter ihre Bilanz machen und zusammenzählen, was sie an Bedienung der Kredite bis dahin verdient hatten und was sie an Rückfluss von diesen Krediten auch in ihren Büchern haben. Bekanntlich ist daran keine Bank auf der Welt irgendwie kaputt gegangen, sondern das waren alles Positivposten, wenngleich bei Streichung von ein paar Schulden. Aber die andere Seite ist eigentlich das Interessante. Diese Gläubigerpositionen sind mit dieser Maßnahme zu pur politischen Gläubigerpositionen geworden. Jetzt halten eben diese Kreditforderungen Griechenland gegenüber politische Institutionen. Die EZB, also die Europäische Zentralbank, dieser europäische Stabilitätsmechanismus, in dem die üblichen verdächtigen europäischen Staaten die federführenden Zuständigen sind und sogar der Internationale Währungsfonds. Und das ist jetzt wirklich das Verhältnis, in dem sie antreten und was unternehmen. Dieses politische Kreditverhältnis der Nation Griechenland gegenüber, deren Fortsetzung eine Frage der Gewährung dieser politischen Hoheiten geworden ist. Was wollen Sie denn von Griechenland? Ja, das heißt dann immer Gegenleistung. Worin besteht eigentlich die Gegenleistung, dass man dem Schuldner Griechenland, im Schuldnerstatus weiter überleben lässt und sogar im Euro? Die Gegenleistung besteht darin, erstens, in dem eisenharten Bestehen auf Schuldendienst dieses Landes. Das Griechenland hat für seine Schulden einzugestehen, und zwar auf Basis einer Bilanz, die längst sagt, Ertragsquellen für so einen Schuldendienst hat diese Nation eigentlich nicht. Und das Zweite, was die Gegenleistung ist, nennt sich immer Sanierung. Woraus besteht denn die Sanierung Griechenlands? Im Wesentlichen aus Ausgabenstreichung. Also auf dem weiteren Reduzieren von politischer Tätigkeit und dadurch angestoßener wirtschaftlicher Tätigkeit. Ausgabenreduzierung und mittlerweile ist auch das hier schon vorgeschlagene Rezept Griechenland abverlangt, treibt doch Steuern ein. Was heißt eigentlich die Forderung an einen Staat, treibt Steuern ein, der, wie diese Syriza-Regierung es gemacht hat, bilanziert? Bei uns gibt es überhaupt keine sprudelnden Geldquellen. Bei uns gibt es kein Wachstum, bei uns gibt es keine immer weniger Einkommen, bei denen wir überhaupt Steuern eintreiben. Ja, das kann man machen. Der Experte sagt dann dazu, das ist Substanzbesteuerung. Also was dort eigentlich Griechenland abverlangt wird, ist schlicht und ergreifend das staatliche Enteignen von Privateigentum, das sich nicht rentiert. Mittlerweile sind sie ja sogar so, dass sie den staatlichen Unternehmen einfach ihre Kasse abholen, damit die Regierung ihre Auslandsschulden bezahlen kann.
Damit sie laufen, muss man bezahlen.
Ja. Die waren ja nur bisher gegen die IWF-Fälle. Warte mal, ich will mal sagen, was ist dann Sanierung? Dann ist Sanierung auf der griechischen Seite dasselbe wie weitere Brachlegung. Also sind es diese beiden Punkte. Das Schuldenregime verlangt erstens für die Schulden einstehen ohne Quellen und das zweite ist Brachlegen von Quellen im Wege der Ausgabenreduzierung und des Schröpfens. Ich werde den Teufel tun, um für solche Schweinereien mir bessere Vorschläge auszudenken. Ich will aber mal sagen, was das ist. Und ich erinnere an das, was ich in meinem ersten Teil angesprochen habe. In gewisser Weise ist es die Fortsetzung von dem, was dieses Euro-Regime den Euro-Staaten gegenüber ist. Das ist nämlich die Fortsetzung dieser Direktive. Staaten sollen nur solche Haushaltsausgaben machen dürfen, die sich durch gelungenes Wachstum finanzieren lassen oder die sich finanzieren lassen durch Aussicht auf gelungenes Wachstum auf dem Wege der Kreditaufnahme. Dieses Prinzip wird Griechenland gegenüber jetzt mit rein negativen Vorzeichen praktiziert. Das rein negative Vorzeichen heißt, ja, wenn ein Land sich nicht lohnt, dann keine Ausgaben. Und wenn ein Land sich nicht lohnt, dann Eintreiben der Geldreste, um die Schulden zu bedienen. Was da also in der Rettung der Eurozone und Griechenlands da drin ganz offenkundig auf dem Tisch liegt, fertige Lage ist, ist, dass die Rettung der Eurozone sich vollständig trennt von einem Retten des Euro-Mitglieds Griechenland. dass für die Eurozone was tun, jetzt gar nichts mehr, beziehungsweise nur Negatives, damit zu tun hat, was für die Nation Griechenland dabei herauskommt. Ein richtiger Gegensatz der Rettung der Eurozone von so etwas wie einer nationalen Rettung Griechenlands.
Kann man denn sagen, dass dieses Programm letztlich eine Potenzierung dessen bedeutet, was an Griechenland bereits an Zahlungsunfähigkeit oder Zahlungsnöten eigentlich potenziert wird? Mit vorher im Feststand, Griechenland ist eigentlich zahlungsunfähig. Da ist eigentlich längst der Zahlungsbankrott unterwegs gewesen, wo sie dann mit der Auftürmung von diesen Rettungskrediten eigentlich ja diese bei Unterminierung der nationalökonomischen Quellen für irgendwelchen Schuldendienst, was darüber ja die Zahlungsmittel des Staates eigentlich noch potenziert werden.
Ja, auf der Seite Griechenland kommt das dabei heraus. Auf der Seite Griechenland kommt dabei heraus, dass eigentlich feststeht, die Schulden gegen dieses Land stehen und bleiben stehen und stehen gegen dieses Land, ja, sie erhöhen sich.